Und wir sind wieder zurück mit einer zweiten Folge der Cavus Kalanta Show. Im Stand jetzt, ich würde sagen, Ü-3-Wochen-Rhythmus. Ich glaube, das ist ein Rhythmus, den es so in der Podcast-Landschaft nicht gibt. Das könnte mal ein USP sein. USP oder UVP? Nee, US. Ach, UVP ist unverbindliche Preisempfehlung. Naja, das ist mein USP, Alter. Alle 3 Wochen eine Folge irgendwann. Es ist noch nicht mal der gleiche Wochentag. Ich bin ganz transparent. Ich nehme gerade auf am Dienstag, dem 1. Juli. Am 1. Juli, ich lasse das mal wirken, dass ihr euch kurz fragt, bin ich so ein Juli-Juli-Typ? Heiße ich Sven? Ist mein Name vielleicht Sven? Und ich sage privat immer Juli. Nee, ist der 1. Juli. Und ich hoffe, ich hau die Folge jetzt am Donnerstag raus. Das heißt, ihr. Dann jetzt am 3. Juli. Ihr werdet's merken. Und ja, Mann, das war so nicht der Plan. Ich dachte maximal, ich habe mir so ein bisschen ja auch rhythmisch ein Wiggle Room gegeben, als kleiner Rückbezug auf die letzte Folge, um da mich nicht direkt reinzusteigern und irgendwas zu versprechen, was ich nicht halten kann und zu sagen, ab jetzt geht's sofort wöchentlich los. Aber ich dachte mir, safe schaffe ich alle 2 Wochen. Ganz klar schaffe ich alle 2 Wochen. Und dann hat Israel Iran angegriffen. Und man sagt ja, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Als zweites stirbt mein Podcast. Mein Podcast war das zweite Opfer dieses Kriegs. Nein, also ich war völlig, also ich war ein bisschen überrascht, nicht komplett überrascht, aber ich war ein bisschen überrascht, wie fertig ich war. Ich hatte nicht nur keinen Bock, eine Folge aufzunehmen, ich konnte gar keine Folge aufnehmen. Also ich war völlig emotional und ich sag mal intellektuell eingenommen, verwirrt, nicht verwirrt, einfach fertig. Einfach, ich glaube, mich haben Nachrichten noch nie so persönlich emotional betroffen gemacht. Noch nicht mal der Anfang von Corona hat mich so mitgenommen. Wobei das ja viel mehr echte Folgen hatte für mein eigenes Leben und irgendwie mein Handeln oder so, ne? Ich habe jetzt hier nichts persönlich abbekommen von diesem Krieg. Wobei schon. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen werde, aber ich habe schon auch was persönlich abbekommen, aber jetzt nicht so physisch hier vor Ort. Und trotzdem hat mich das viel mehr mitgenommen als Corona. Das nur sozusagen als Info, weshalb ich war, ich weiß nicht, ob ihr diesen, kennt ihr diesen, ist einer der legendären deutschen YouTube-Clips, die viral gegangen sind, bevor Viralität sowas war, was man irgendwie plant, sondern so die authentisch viral gegangen sind. Da war dieses dicke McDonald's-Kind, das dann so ein, was war das? Es war kein Big Mac. Es war dieser Big Tasty? Heißt er so? Ich weiß nicht. Irgendein Burger mit Schwein drauf. Deswegen, die Namen kenne ich kaum. Das habe ich, also ich glaube, der Burger ist Big Tasty. Für mich war übrigens als Kind. Ich durfte lange Zeit, wurde mir gesagt, also meine Mutter hat mir gesagt, ich soll mir immer McChicken bestellen, weil das waren die 90er und da ging gerade, da war BSE ein Thema. Und es hat sich bei mir als Kind so sehr eingebrannt. Also BSE war, glaube ich, so 97 oder so. Und das waren so die ersten, keine Ahnung, Erinnerungen, die ich an McDonald's habe. Und da war immer so Big Mac so richtig gefährlich, viel zu gefährlich. Und ich war immer. Absolut, alles war McChicken, jedes Mal bei irgendwelchen Geburtstagen. Und ich habe Jahre gebraucht, um diese Angst zu überwinden, beziehungsweise mich dagegen zu wehren. Und ich habe irgendwann, ich kann mich, glaube ich, erinnern, ich glaube, ich habe so mit 15 das erste Mal ein Big Mac gegessen. Das ist meine Erfahrung mit McDonald's. Auf jeden Fall gibt es diesen dicken McDonald's-Jungen, ja? Also die Leute, die ihn kennen, die wissen es jetzt. Für die anderen ist es einfach eine komische Referenz gerade. Und es ist so ein perfektes Video, wo er diesen Big Tasty, wo er so ein Big Tasty Food Critiker ist. Und an einer Stelle sagt er, er redet über diesen kalten Big, er hat anscheinend einen kalten Big Tasty bekommen. Und redet darüber, der lag da schon lange in der Schachtel. Und er betont das so geil. an einer Stelle, ich hatte das damals mit einem Kumpel gesehen, das war dann irgendwann so ein Insider in der Schulzeit, sagt immer so, der Käse ist da festgeschmolzen. Und das alles habe ich nur erzählt, um zu sagen, ich war in diesen Nachrichten so irgendwie so wirklich festgeschmolzen. Also ich war nicht in der Lage, irgendwas anderes zu machen. Das war eine absolut, also es waren ja 12 Tage. Aber diese ersten, das heißt die ersten 8 Tage, also bis ich gezwungen war und einen echten Termin hatte, ich hatte da auch richtig frei. Also ich hatte wirklich alle Zeit der Welt, mich komplett reinzustürzen, richtig reinzudenken. Also so keine äußeren Zwänge, nichts. Das war eigentlich so eine Zeit, wo ich mir gedacht hatte, da hatte ich wieder ein bisschen Zeit freigeschaufelt, mir das so zurechtgelegt. Geil, dann nimmst du eine Folge auf, vielleicht sogar zwei, arbeitest am Podcast, machst dies, machst jenes. Und die Nacht, bevor es losging, der Angriff, also falls ihr euch noch erinnert, die Israelis haben in der Nacht zum Freitag, das war in der Nacht zu einem Freitag angegriffen, also ganz früh morgens. Und ich habe am Donnerstag noch bei Kinan Al, Shoutout, ein Set gespielt bei seinem Open Mic, habe mich richtig gut gefühlt, bin wieder reingekommen, so hatte richtig Bock auf Stand-Up und habe in der Nacht wirklich besonders gut geschlafen. Einfach ein richtig guter, bin richtig topfit aufgewacht. Also einer dieser Schlaf, die man selten hat. Also ich zumindest, ja. Wo man wirklich so richtig, wo man so morgens aufwacht und sich denkt, boah, das ist mein Potenzial. Also so viel Energie habe ich, wo man dieses Potenzial abruft, was Scientology einen immer verkauft, was in einem steckt. So, sie nutzen nur 20% ihres Gehirns. Ich bin mit 90% meines Gehirns aufgewacht. Ich bin mit 90% meines Gehirns topfit, motiviert, wollte Dinge machen, was weiß ich, schreiben, Podcast vielleicht nochmal aufnehmen, trainieren. Ich hatte so richtig Bock, ich hatte Bock auf den Tag. Es ging auch gerade da los mit gutem Wetter. So, ne? Ab Mitte Juni ging es da irgendwie los. Und dann, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, und irgendwann dann so Handy an und mal Nachrichten, und ich war wirklich sofort, also ich war ab dem Punkt bis 8 Tage später habe ich quasi nichts anderes fast gemacht, würde ich sagen. Also ich bin wirklich nachts vorm Schlafen gehen, was ich nie mache, irgendwie noch am Handy gewesen und Nachrichten geguckt und irgendwelche Videos gesehen oder irgendwelche Artikel gelesen. Und dann habe ich von der Scheiße geträumt. Ich weiß nicht mehr was. Ich bin einfach so komisch aufgewacht. Ich war so, scheiß Amerika. Stell dir vor, ihr wacht so auf morgens. Scheiß Amerika. Fuck. Scheiß Amerika. Ja, wo bin ich? Fuck. Ach, okay, ich habe wieder nur 4,5 Stunden geschlafen. Ach, egal, es ist 13 Uhr. Was? Genau, und ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, so ein paar äußerliche Termine zu haben. Ich hatte gar keinen Bock, die wahrzunehmen, aber das war so, ja, du bist gebucht oder ja, da gibt es Geld oder ja, das muss jetzt wirklich gemacht werden. Aber es hilft, es holt einen raus, es schüttelt einen wach. Ich habe mir vor dieser Aufnahme gedacht, so, sollte ich mir mehr Notizen machen zu Iran und bla bla, weil ich habe viele Gedanken. Ich sag mal so, ich habe viele Gedanken. Und dann greift so ein Perfektionismus, ne, dass ich ja irgendwie meine Einschätzung. Und dann dachte ich mir so, niemand, der dir folgt, niemand, der das jetzt hier hört, interessiert sich jetzt so sehr für meine geopolitische Analyse. Oder vielleicht ja doch. Aber ich werde es vielleicht ein andermal machen oder jetzt hier in der Folge, ich weiß es nicht. Es hat mich, wie gesagt, ich wollte jetzt erstmal nur sagen, der Grund für diese Abwesenheit ist ein sehr guter. Ich finde, das ein sehr guter Grund, um eine zweite Folge von einem Podcast nicht zu machen. Ich finde, das eine sehr gute Ausrede. Ich finde nicht, dass es eine ist aus der Kategorie, der Hund hat den Podcast gegessen oder so. So ein Krieg ist schon ein Ding. Blockt einen schon ein bisschen raus. Und aus transparenten Gründen, ich muss sagen, ich finde, das fühlt sich ein bisschen an wie so Abstände oder Dynamiken, die es gibt bei so Piloten, die gedreht werden für Serien, wo man so hinterher herausfindet, ach was, die erste Folge der Staffel haben die ein Jahr früher gedreht als alles andere. So, ah, deswegen ist es so leicht anders. Deswegen ist Folge 2 irgendwie, ah, okay. So, manchmal gibt es ja sowas, ich weiß jetzt noch, dass bei Sopranos so ein Fall war, wo ich dann später gemerkt habe, ach, die erste Folge wurde lange vorher gedreht und dann muss sie ja bewilligt werden und so weiter und dann wird das abgenommen und irgendwann heißt es, wir drehen eine ganze Staffel. Die erste Folge der Cabos Calanta Show habe ich, es war irgendwann Anfang Mai, habe ich hier aufgenommen und ich war, muss ich sagen, ich fand die nicht schlecht. Ich fand die nicht schlecht als ersten Versuch. Ich habe die auch tatsächlich am Stück aufgenommen und ich war so richtig glücklich. Ich war so richtig happy mit mir. Ey, krass, ich konnte das 40 Minuten lang durchziehen. Und dann habe ich es jetzt gar nicht mehr gemacht, bis zu diesem Punkt. Das ist ein bisschen dumm. Ist ein bisschen dumm, ja. Ist ein bisschen, als würde man vom Zehner springen und endlich diese Angst überwunden haben. So, fuck, ich kann vom Zehner, ja, okay, ich habe es gemacht. Und dann springst du einfach gar nicht mehr vom Zehner. Und springst irgendwie gefühlt 5 Jahre später stehst du wieder auf dem Zehner und denkst dir so, ja, ich habe das noch nie gemacht. Also es fühlt sich gerade an wieder wie Folge 1. Ich glaube, das Gefühl geht auch nicht so schnell weg. Mann, ey, ich habe unabhängig vom Iran, vom Israel-Iran-Krieg einiges gemacht, einiges gesehen, aber es fühlt sich, ey, ich bin gerade in so einem Alter, Mann, scheiße. Ich glaube auch, irgendwas ist so ein bisschen mental schief gelaufen. Ich wollte die ganze Zeit den Podcast aufnehmen, ich wollte gewisse Dinge machen und es sind Tage und Wochen vergangen jetzt wieder und es fühlt sich wirklich so an, so, boah, Alter, wo sind die letzten 6 Wochen hin? Also das ist aber auch so ein Ding vom Alter, wo man sich so denkt, so, Mann, Alter, Zeit vergeht gerade zu schnell. Lebe ich zu langweilig? Als Kind waren 6 Wochen, das war eine Ewigkeit. Sommerferien, 6 Wochen, das war so, yo, was mache ich jetzt? Ich habe so viel Zeit, so viele Dinge, so viele Unternehmungen. Ja, jetzt sind 6 Wochen vergangen und ich gucke mir den Kalender an und denke mir so, ja, das kommt schon hin. Ich muss das so selber lesen gerade. So, ja, okay, da war ich da, da war ich da und dann war das und dann sind die gekommen, dann war das zu Besuch und dann waren wir da und jetzt auf einmal, fuck, ist 1. Juli, Alter. Der Juli wäre aber auch kein Juli, when we can't turn this around, ja. Ich klinge gerade zu negativ, aber ich komme hier gerade raus. Ich bin so, glaube ich, an der Grenze zu so einer Art kleinen Sommerdepression gewesen, ja, während dieser ganzen Scheiße. Weil es ist besonders, ich finde es immer besonders hart und traurig, so eine scheiß Zeit zu haben, während das Wetter richtig geil ist. Ich glaube, das ist die schlimmste Kombo. Es beißt sich so richtig, man hat auch dieses, man kriegt auch von außen fast vermittelt, ja, von diesem Sonnenschein, den man sieht, so, der auf die Blätter fällt, so, es sollte alles gut sein. Es ist ja noch mal schlimmer. Du kriegst von außen wirklich das Feedback, dir darf es jetzt nicht komisch gehen, weil ist doch geiler Sommer, ja, ist doch perfektes Wetter, du bist das Problem, es liegt an dir, was bist du nur für ein Typ, Mann, ohne Scheiß. Und ich habe irgendwie, gibt es auch jeden Sommer, bevor der Sommer losgeht, Sommer ist gar nicht die beste Zeit. Sommer ist gar nicht die beste Zeit des Jahres. Die beste Zeit des Jahres ist Frühling, okay? Weil da hat man gutes Wetter, aber es ist noch angenehm, aber es ist gut, ja? Oder Spätfrühling. Spätfrühling ist Peak. Und du hast die gesamte Vorfreude auf den Sommer, weil man sich wieder eingeredet hat, das wird ein richtig geiler Sommer. Ich habe das Gefühl, manchmal jagt man so einen gewissen Sommer in der Kindheit hinterher. Dass man so diese eine Sommer, als man 7 war oder so, ja? Und man hat diese Fantasie von diesem Sommer, ein sorgenfreier Sommer, wo es nur Super Soaker und Calippo Eis. Der ganze Sommer besteht aus Super Soaker und Calippo Eis. Und dann wacht man auf, ist 34 und denkt sich so, ja krass, Alter. Das Land meiner Eltern wird angegriffen, meine Heimat. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das, ey, ich weiß gar nicht, wie ich, ich, deswegen war ich auch so überrascht. Ich weiß gar nicht, wie sehr ich dazu, wie sehr ich verbunden bin. Auf eine Art weiß ich es, aber irgendwie fühle ich mich auch dumm, weil ich mir denke, ich war seit 20 Jahren nicht mehr da, okay? Und wenn ich da war, dann war ich immer nur im Urlaub da für ein paar Wochen. Ich meine, ich wurde von Iranern erzogen, ich habe einen iranischen Pass, es ist Teil meiner Identität, ganz klar, ja, ich bin Deutsch-Iraner oder Iran-Deutsch oder wie auch immer man das nennt, ja, aber es ist trotzdem so krass, so, ja, ich weiß ja gar nicht, mehr so, wie sich das anfühlt, da rumzulaufen. Ich habe ein paar Erinnerungen, klar, so, ne? Aber ich muss auch sagen, jetzt sind wir doch beim Thema. Und es wurde perfekt geschnitten. Hier ist ein Schnitt. Ey, ich bin transparent. Ich bin mega transparent. Wir sind jetzt doch beim Thema und Schnitt. Ja, ich habe ein bisschen viel. Es war ein Problem der Tonalität. Ich sag mal so, es war kein inhaltliches Problem. Ich habe mich über ein paar Sachen aufgeregt. Ich habe ein paar Minuten aufgenommen. Und dann ist mir aufgefallen, ja, ich glaube, das ist nicht der Ton. Ich glaube, das ist nicht der Vibe, der dieser Podcast ausmachen sollte, ja. Keiner will einen wütenden, ein bisschen schwitzenden Mann hören, der in seiner Unterhose. Ich bin quasi unten ohne. Ich habe ein T-Shirt an und it's hot. It's hot in here. Und ist komisch, in seiner Unterhose sich über Israel und die USA aufzuregen. Ich weiß nicht, in welche Kategorie man da kommt, aber ich glaube, es ist keine gute Kategorie. Deswegen, ich habe ein bisschen deutsche Medien verfolgt. Ich konnte es mir aber in der Zeit nicht geben. Ich hatte wirklich so ein Ding von so, ey, ich glaube, ich halte das nicht aus. Ich kann mir das nicht geben. Ich habe das Ganze dann irgendwann erst später mit Gaza mitbekommen, wie unglaublich viel verheimlicht, vertuscht, verdreht wurde und wie absolut schlecht man informiert ist zu, was in Gaza passiert, dann ja auch irgendwann im Westjordanland und so weiter, wenn man deutsche Medien verfolgt. Und ich habe mir immer gedacht, ja, es gibt einen gewissen Bias, ja, das ist jetzt hier, auch wenn wir Pressefreiheit haben, ja, es wird einen gewissen Bias geben, aber ich habe eine längere Zeit gebraucht, ich habe das am Anfang mit Gaza gar nicht so mitbekommen, ehrlich gesagt, also beziehungsweise gar nicht so krass verfolgt. Ich habe das so über die deutschen, ich habe den deutschen Medien noch irgendwo vertraut und ich habe das so mitbekommen, so, ja, okay, voll krass, aber ich war in tausend Dingen gerade kopfmäßig selber drin. Und es ist voll krass, weil man kann das Thema wunderbar ignorieren, wenn man die Medien hier konsumiert. Weil es sind ja auch so teilweise so Meldungen, als wären das so ein bisschen Naturkatastrophen, die da passieren. Es ist so super unpersönlich. Also, boah, sind wieder 50 Menschen gestorben irgendwie. Jetzt ist ja gerade die Sache, die erschießen ja einfach Leute, die zu diesen sogenannten humanitären Hilfspunkten kommen, um Essen abzuholen. Auf die wird einfach wahllos geschossen. Jetzt haben in der israelischen Zeitung Haaretz israelische Soldaten unter Anonymität ausgesagt und gesagt, die haben einen Schießbefehl bekommen, einfach wahllos auf Zivilisten zu schießen. Das sind Todesfallen. Jeden Tag ist ein Massaker. Jeden Tag sterben irgendwie 50 bis 100 Leute oder lass es mal 30 sein. Also wie man auch über die Zahlen redet, als wäre das so, ja, cooler Tag, heute waren es ja nur 20, heute waren es ja nur 30 und 70 Verletzte. Jeden Tag ist es ein heftigstes Massaker. Und es gibt dann so manchmal Meldungen, es gibt einen Instagram-Account, den ich sehr empfehlen kann. Jetzt aus dem Kopf, ich glaube, er heißt Fabian Goldmann. Ja, der quasi ganz, ganz viel dazu macht, zu deutscher Berichterstattung und wie gefälscht wird und verfälscht wird. Das ist so ein bisschen, ich glaube, der Hauptfokus von seiner Arbeit. Und es sieht immer so krass aus, weil manchmal, also diese Meldungen in Deutschland sind manchmal so einfach so unpersönlich wie möglich. Einfach, es gibt in der israelischen Zeitung selbst, sagen halt Soldaten aus, yo, wir schießen einfach auf Zivilisten. Wahllos. Und dann wird es hier so gemeldet, wie so, ja, so Leute, also quasi Menschen sterben bei den Verteilzentren durch Schüsse. Einfach so, ja, Digga, wer schießt auf wen? Also als wären das einfach so, also einfach komplett unpersönliche Vorgänge. Naja, jedenfalls, ich hatte das Ganze im Nacken und ich dachte mir so, ey, ich kann mir diese deutsche Berichterstattung zu Israel, Iran. Ich glaube, ich halte das nicht aus. Ich kann mir das nicht geben. Ich kann mir das jetzt gerade nicht geben. Es ist, als würde ich so beim Gegner, bei deren Fernseher einschalten und so beim deren Fußballkommentar hören. Einfach so, Israel bombardiert Iran. Tor! Und Iran schießt zurück. Foul! Das war ein Foul. Das war ein klares Foul. Genau, deswegen habe ich mich da, ja, habe ich ein bisschen was mitbekommen, aber ich war, also über die Kanäle. Aber ich hatte, ja, ich hatte gar keinen Bock. Und es ist voll interessant, weil dieses ganze Ding so, es gibt so comichafte Parallelen zum Irakkrieg. Es ist so, es ist einfach so die gleichen Begründungen. Ja, die haben Massenvernichtungswaffen oder sind kurz davor. Ja, das ist eine Diktatur. Wenn wir die bombardieren, dann erhebt sich die Bevölkerung und stürzt das System oder was auch immer. Irgendwelche Fantasien, irgendwelche Begründungen. Also gefühlt ist es ja eine Begründung, dass man das Land angreifen kann, weil Schwule haben da ja weniger Rechte. Also ist es voll okay, wenn wir die bombardieren. Das sind so die Argumentationsketten. Und was mega interessant ist, was viele Leute vielleicht nicht mehr, sich nicht mehr erinnern, dass Merz jetzt Bundeskanzler ist, ist wie so ein schlechter Reim auf die Irakkriegszeit, weil damals war ja Schröder voll dagegen und es ist in den Wahlkampf gekommen und Schröder hat daraus ein Wahlkampfthema auch gemacht und die Deutschen wollten damit nichts zu tun haben, ne? Man wollte nicht in den Irakkrieg rein und es gab voll den Druck von den USA mitzuziehen und die CDU war krass dafür, okay, das war richtig gut und richtig wichtig, dass die Wahl nicht gewonnen haben. Sonst hätten wir bei der Scheiße auch mitgemacht. Und Merz war krass dafür. Merz war voll dafür. Und es ist so, das ist so witzig, dass man so, um so Außenpolitik-Experte zu sein, in Anführungsstrichen, oder so große Meinungen zu diesen Themen zu haben, es ist wirklich der Bereich, mir fällt kein anderer Bereich ein, wo das so losgelöst ist von vorherigen Ergebnissen deiner Vorschläge, ja? Es gibt Leute, die werden immer noch eingeladen, denen hört man so zu. Also so Leute nicken so, machen sich so Notizen, wenn jemand redet, wo man einfach so ein Tape laufen lassen kann der letzten 20 Jahre und alles war falsch. Alles war eine Katastrophe. Das war nur Drecksentscheidung. Nur dumme Prognosen, nur auf irgendeiner Bro hochgejauzten Ebene. Ja, Mann, das wäre richtig geil, Alter. Wir werden Afghanistan richtig zu so einer geilen Demokratie machen und so. Ich schwöre auf alles. Das ist alles auf ich schwöre auf alles Ebene. Auf der Ebene läuft das ab. Mehr ist es nicht. Wirklich. Mehr ist es nicht. Man denkt immer, da sind so seriöse Leute, die haben so Anzüge an, treffen sich bei irgendwelchen Thinktanks, haben irgendwelche Panel-Diskussionen, Strategiepapiere. Die Basis ist, ich schwöre auf alles. Das war's. Das sind die Pläne an diesem Punkt. Ich schwöre auf alles, wir ficken die. Das ist, und es passiert einfach nie. Nichts von dem funktioniert. Ja, es ist alles nur so ein Hochgelabere. Einige Leute profitieren und dann ist das Ding durch. Man verliert spektakulär. Ja, du siehst dann irgendwelche Afghanen an Flugzeuge ranhängen, um dann noch irgendwie in dieses Flugzeug zu kommen. Du siehst diese absolute Katastrophe und dann ist es einfach kein Thema mehr. Das ist eben gerade passiert und es war so ein paar Monate, hat man gesagt, wir sollten mal einen Untersuchungsausschuss, wir sollten das mal aufarbeiten. Ich glaube, wir haben 20 Jahre lang komplette Scheiße geredet. Wir haben 20 Jahre lang erzählt, ficken Taliban. Ich schwöre auf alles, wir ficken Taliban. Und es ist einfach gar nicht passiert. Die sind jetzt wieder an der Macht. Es war alles ein Riesen, es war wirklich ein Betrug. Es gibt übrigens ein sehr interessantes Buch, das ich gelesen habe, ein kleines Outing als Leseratte. Ich muss mich einfach selber hier beleidigen. Ich finde, warum nennt man sich selber Leseratte, oder? Ist es nicht ein Begriff, Leseratte? Lesemaus. Ich sehe mich eher als Lesemaus oder Lesehamster. Lesetier, Leselöwe. Ich will es ein bisschen männlicher machen. Ich bin Leselöwe, okay? Das ist ein sehr nices Buch. Das heißt, wenn ich mich, ich werde jetzt nicht aufstehen und an mein Bücherregal gehen, aber das heißt die Afghanistan Papers und das besteht, da hat sich ein Journalist quasi eingeklagt in Archive, die nicht freigegeben waren, die vom US-Militär und anderen. Keine Ahnung, Mann. Ich habe das Buch vor 2, 3 Jahren gelesen. Und auf jeden Fall wird da deutlich, dass man von Anfang an nicht wusste genau, was man treibt. Dass es eine Katastrophe mit Ansage war, dass man wusste, dass alles schiefläuft, dass man wusste, die Taliban beherrschen weite Teile des Landes, dass man einfach, das alles, also alles, was man der Bevölkerung erzählt hat, war einfach so mal minus eins. Es war einfach nur gelogen. Und es war den Leuten, die verwickelt sind, komplett bewusst, es ist kompletter Quatsch, was wir hier machen. Aber das Ding wird am Laufen gehalten, weil Leute Geld verdienen. Ich glaube auch übrigens nicht daran, dass irgendwas, irgendwelche dieser Sachen, dass man quasi so in dem Sinne verloren hat. Also ich glaube nicht, dass die Amis im Irak quasi verloren haben. So quasi das Land oder die Bevölkerung, also von den USA, die Irak sowieso, aber in den USA, die haben halt wirklich verloren. Deren Kinder sind gestorben, ne? So, wenn sie ihre Söhne da geschickt haben. Und deren Steuergelder wurden verprasst. Aber das ist ja eigentlich quasi so eine nice Form von Umverteilung, weil du verteilst einfach Steuergelder um zu Rüstungsfirmen und die machen das Geld. Also von daher ist es ist eigentlich immer so eine Art GoFundMe. Eigentlich sind diese Kriege immer so eine Art GoFundMe für Arschlöcher. Von daher, ich glaub gar nicht so sehr daran, dass man immer sagt, oh, das ist aber schief gelaufen. Ja, für 99% ist es schief gelaufen. Für 1% war es ein mega nicer Deal. Diese ganzen Sachen sind mega nice Deals. Naja, jetzt hat man wieder März. Ich habe das Gefühl, konfrontiert diese Leute und sagt dann so, ey, komm, du redest hier, also du sitzt hier so selbstbewusst, sagst diese Dinge und unterstützt jetzt den Krieg gegen Iran, rhetorisch zumindest, und findest das alles toll. Jo, also lass uns mal kurz in die Vergangenheit reisen und all die Sachen abspulen, die du gesagt hast. Und wie absolut falsch das war. Also es gibt da irgendwie in diesem Bereich, das ist so ein Bereich absolut frei von Verantwortung. Also auch rein persönlich. Also keiner zieht irgendwie richtige Konsequenzen. Es geht einfach so weiter. Es ist einfach nur so, ja, ich diesmal geil, ja? Diesmal geil. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, nicht nur dieses Drecksarbeitszitat, das ist ja viral gegangen, sondern was ich fast genauso krass fand, war, ich habe es mir aufgeschrieben, größten Respekt, dass die israelische Armee und auch die israelische Führung oder so den Mut dazu gehabt hat, diesen Angriff zu machen. Ja, da hat er größten Respekt, dass sie den, und es ist tatsächlich, muss ich auch sagen, an die Piloten, die diesen Angriff geflogen, ist tatsächlich mutiger, einen souveränen Staat anzugreifen, der am Anfang zumindest noch eine Luftverteidigung hatte, als Frauen und Kinder in Zelten zu bombardieren. Es ist ja wirklich mutiger. Es ist ja wirklich mutiger, als Gaza platt zu bomben. Ist ja so ein Angriff. Von daher, eigentlich, das war vielleicht eigentlich gar nicht mal so falsch von Merz, da von Mut zu sprechen, weil da haben die mal richtig, also das war für deren Verhältnisse wirklich eine richtig mutige Aktion. Und dann finde ich es auch interessant, dass so Leute, auf einmal gucke ich, Lanz, ey, ohne Scheiß, ja, ich habe jetzt nicht die Karriere, ey, wer kann das schon über sich sagen? Ich habe jetzt nicht die Karriere von Armin Laschet verfolgt. Das letzte, was ich von Armin Laschet mitbekommen habe, ist, wie er diesen Lachkrampf hatte in dem Hochwassergebiet. Ja, das letzte Bild in meinem Kopf, das haben die Medien geschafft, die haben ihn richtig gebumst. Das letzte Bild von Armin Laschet ist einfach, ich glaube, war nicht seine Zunge draußen? Hat er nicht so gelacht wie eine Comicfigur? Er hat einfach so gelacht, wie so, das war wirklich, das, eigentlich war das, vielleicht war das so sein schönster Moment, es war so ein herzhaftes Lachen. Das war sein inneres Kind und wir haben es alle bestraft. Stell dir vor, man sagt Leuten, hey, sag mal, lass dein inneres Kind raus und dann kommt es raus, während du im Wahlkampf, mit einem Wahlkampf bist im Hochwassergebiet.
Und alle hassen dich.
Das muss unangenehm sein. Ich habe seine Karriere nicht weiter verfolgt, ja. Ich habe nur diesen Moment mitbekommen, als letzten quasi. Und dann war so, ja, ich glaube nicht, dass er, ich glaube nicht, dass er unser Bundeskanzler wird. Und jetzt ist er auf einmal Außenpolitik-Experte. Ich sehe so, ich gucke, ey, ehrlich gesagt, ich gucke jetzt nicht Lanz. Ich setze mich jetzt hier nicht zu Hause hin und, ey Leute, Lanz läuft. Es ist 22 Uhr. Wann läuft das? Ich glaube, es läuft immer nach den Nachrichten, ne? Aber ich sehe Schnipsel, okay? Das passiert hier gerade auf Instagram-Schnipsel-Ebene, die länger gehen. Keine 15 Sekunden, paar Minuten Schnipsel. Auf jeden Fall sehe ich auf immer Schnipsel mit. Ich sehe, Herr Armin Laschet ist jetzt Außenpolitik-Experte? Redet über Israel, redet über Iran? Hat immer so. Was ist das für ein komisches Ding? Ich habe das damals auch bei Norbert Röttgen mitbekommen. Das ist so einmal gescheitert und dann sind die Leute so weg und dann werden die auf einmal so Außenpolitik-Experten und sind einfach nur, jede Position ist einfach nur maximal aggressiv. Israel hat immer recht. Gewisse Länder sind einfach nur böse. Wir sollten mit denen nicht verhandeln. Wir sollten mit denen keinen Ausgleich haben. Wir sollten die einfach entweder zu Tode sanktionieren oder einen Krieg riskieren. Auf jeden Fall sollten wir aufrüsten. Auf einmal kommen die so raus und sind so, und Leute hören denen zu. Und ich bin so, Mann, wer ist Armin Laschet? Das ist der Podcast an diesem Punkt, dass ich mich über Armin Laschet aufrege. Aber wirklich, ich war wirklich überrascht. So, er ist jetzt hier. Wisst ihr, wie komisch es ist, Armin Laschet zu sehen, wie er das Wort Hisbollah ausspricht? Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass er dann auf einmal über Hisbollah redet. Ey, vielleicht kann mir jemand schreiben oder so, ob ich mich komplett vertue und er war immer schon in dem Thema drin und das war immer schon irgendwie so seine Stärke. Das wussten wir alle nicht, als er Bundeskanzler werden wollte, dass er unser Experte ist für den Nahen und Mittleren Osten. Ich bin sehr überrascht, Mann. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, das ist jetzt mein Vorschlag für die Lösung in der gesamten Region. Für Frieden und Stabilität. Ey, ich bin Pressesprecher. Brauchen wir... Es gibt nur ein Volk, das jetzt noch helfen kann. Ich glaube, wir brauchen einfach, ich spreche mich als Erster aus für Chinesen. Wir brauchen Chinesen, Mann, weil Chinesen, stellt euch mal vor, einen Moment, okay, stellt euch jetzt mal Chinesen vor. Jeder hat jetzt einen Chinesen vor Augen, okay? Und Chinesen haben mit der ganzen Sache auf eine Art, die haben keine Vorgeschichte. Denen kann es auf eine Art. Ich meine jetzt nicht die Volksrepublik China. Ich meine einfach Chinesen. Ich meine jetzt, ich will das gar nicht so staatlich so groß sehen, sondern einfach, ich glaube, eine Kommission von irgendwelchen Chinesen. So heißt die Kommission auch. Irgendwelche Chinesen. Die irgendwelche Chinesen-Kommission sollte das regeln. Denen ist das alles ein bisschen egal. Das ist das Nächste, was an Aliens rankommt. Die kommen einfach besuchen diese Region und sagen so, yo, du hast recht, du hast nicht recht, ey, gib ihm das, gib du ihm dafür das. Die haben nichts mit, denen kann man auch nicht Antisemitismus vorwerfen. Das ist das komischste Bild. Ich hab nie die Verbindung in meinem Gehirn gehabt oder nie irgendwas gesehen, Chinesen und Antisemitismus. Die haben gar keine Geschichte mit dem Judentum, mit Juden. Ich weiß gar nicht, ob es da Juden gibt. Also ich meine so historisch, dass es da immer schon jüdisches Leben gab in China. Also ich glaube, wenn die so sagen würden, ey, das war ein Angriffskrieg von Israel, die dürfen das nicht machen oder irgendwas sagen und dann kommt schon irgendwas in die Richtung oder jetzt in Gaza, hey, das ist ein Genozid, das ist ein Völkermord und dann kommt irgendwas in Richtung, hey, das ist Antisemitismus. Ich glaube, Chinesen wären so, was? Ich glaube, die würden es gar nicht verstehen. Das war meine Impression von einem Chinesen. Die wären echt so, das würde, glaube ich, an denen so abprallen. Das wäre für die so absurd. Ich glaube, die haben das Wort noch nie gehört. Uns ist das hier alles ein bisschen egal. Wir sehen das hier einfach als Mathegleichung. Wir rechnen das hier einfach nur zusammen und verteilen das hier, wie es fair wäre. Die haben nichts damit zu tun. Ich glaube, keiner kommt auf die Idee, einen Chinesen Antisemiten zu nennen. Alle wissen das. Alle wissen, dass Chinesen auf gar keinen Fall Antisemiten sind. Ich glaube, das ist wirklich. Ich glaube auch nicht, weil die bessere Menschen sind oder so. Ne? Sondern die sind einfach so, die haben einfach ihr eigenes Ding. Das ist einfach, die sind auf der anderen Seite der Welt. Die haben eine eigene Kultur, die sehen auch anders aus. Ich glaube, die gucken, wisst ihr, warum ich glaube, dass die Antisemitismus, Rassismus und all sowas beenden könnten hier in der Region? Weil die würden auf alle herabschauen. In deren schmalen Augen sind wir wirklich gleich. Ich glaube, das Gleicheste, was wir erreichen können, ist von einem Chinesen als Nicht-Chinese einfach nur kategorisiert zu werden. Der wäre so, boah, der ist ein bisschen brauner, der ist ein bisschen heller, der kommt irgendwie von da eigentlich und der sitzt da und es ist so und es ist. Und die sind, ich glaube, die Chinesen sind die wahren Gewinner, Mann. Chinesen sind die Gewinner die ganze Zeit schon. Ey, alles explodiert. Man hört über alle Leute. Chinesen gewinnen, indem sie einfach gar nichts machen. Chinesen, wie sagt man, keep your head down and keep working. Die entwickeln gerade den nächsten heftigen Chip. Die entwickeln gerade die beste AI. Die sind einfach. Die sind so, das ist einfach. Also, die stehen neben dieser Massenschlägerei. Und denken sich so, ja, geil, Mann. Geil, Mann, die ficken sich alle gegenseitig. Wir machen hier unser China-Ding weiter. Deswegen, Mann, ich glaube, ich bin der Erste und Einzige wahrscheinlich, der sich für eine stärkere Rolle von China ausspricht. Wir brauchen einfach mehr China, Mann. Wir brauchen diese Chinesen. Übrigens, für die Leute, die es auf Instagram noch nicht gesehen haben, ich organisiere mit Leave No One Behind eine Spendenshow für Gaza. Das Geld geht an deutsche, ich glaube deutsche Organisationen. Ich kann es nochmal nachschauen. Ihr werdet das dann in dem Event sehen. Ich denke, Cardus ist eine. Cardus. Und es ist eine mega geile Show. Das ist jetzt am 15.07. hier in Berlin im Festsaal Kreuzberg. Und bin sehr happy, welche Comedians zugesagt haben. Till Reiners ist dabei, Kenan Al ist dabei, Florentin Osche ist dabei. Es wird einfach eine richtig, richtig gute Show. Und ihr spendet das ganze Geld, was wir einnehmen. Also die Comedians werden natürlich nicht bezahlt. Es gibt ein paar Verwaltungskosten. Aber sonst geht alles an die Organisation, die dort in Gaza helfen. Und deswegen sind die Tickets auch ein bisschen teurer, weil wir wollen einfach möglichst viel Geld einnehmen. Deswegen, kommt vorbei, guckt euch einfach, ihr seht einfach eine richtig gute Show und spendet auch einfach mit dem Ticket. Und da gibt es zwei verschiedene Tickets. Bei dem einen spendet ihr einfach einen Ticken mehr, bei dem anderen Ticken, das ist das Standardticket. Aber das seht ihr dann. Ich schaue mal, ob ich den Link jetzt hier in die Shownotes kriege. Ich denke schon. Ansonsten findet ihr das über mein Instagram oder leavenoonebehind.de raufgehen, kurz googeln oder so. 15.07. wird richtig, richtig gut. Und ja, ich würde diese Folge an der Stelle schon mal wrap it up und freue mich. Ich werde jetzt nochmal so ein richtiger Pressesprecher. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Nee, ich habe tatsächlich richtig Bock. Wie gesagt, ich versuche den Rhythmus hier hinzukriegen, ist einfach schwierig, wenn man so eine neue Sache macht. Alle 2 Wochen muss eigentlich klappen. Und solange es jetzt nicht eine neue Weltkatastrophe gibt und ich gar keinen Bock habe, ans Mikrofon zu gehen. Vielleicht wird es ohne Scheiß, ich glaube, es wird irgendwann den Punkt geben, so langsam kommen wir ja dahin, dass man so sehr daran gewöhnt ist, dass irgendwie eine neue Katastrophe ist, dass es irgendwie so normal ist. Das ist so, ja, natürlich gibt es jetzt Krieg zwischen Kolumbien und Venezuela oder so. Ich weiß gar nicht, ob die eine gemeinsame Grenze haben. Aber so, was? Was geht eigentlich in Südamerika jetzt gerade? Niemand, also da ist auch chillig, oder? Vielleicht sollten wir auch so ein, irgend so ein Südamerikaner, wisst ihr? Vielleicht sollte der auch irgendwie alles regeln. Aber sehen wir dann. Deswegen, ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Ich halte es natürlich noch, diesen Podcast auf kleiner Flamme. Ihr kriegt es jetzt gerade nur in meinem Instagram-Broadcast-Channel mit. Ich will ein paar Folgen sammeln, ein bisschen diesen Rhythmus stabilisieren. ein bisschen selber reinfühlen, worauf habe ich Bock, wie will ich es machen. Ich werde auch mal Gäste haben und so. Und dann, dann mache ich es ein bisschen größer, wenn ein paar Folgen da sind. Ey, keine Ahnung, schreibt mir gerne irgendwas. Ihr könnt mir auch mal, ey, wisst ihr was, ihr könnt mir auch mal sowas wie Fragen oder Probleme oder sowas schicken, was euch gerade persönlich umtreibt. Irgendwie so größere Themen, so. Vielleicht kann man auch, vielleicht kann ich da auch irgendwas zu sagen. Ich weiß es nicht. Also ihr könnt ein paar Anregungen schicken, wenn ihr Bock habt. Und ich gucke mal, ob ich irgendwas in den Podcast einbaue. In alle Richtungen. Ich bin open-minded. Wisst ihr, ich bin richtig open-minded. An diesem Punkt, das ist gerade der Anfang. Wisst ihr, ich bin gerade, dieser Podcast ist gerade in diesem frühkindlichen Kleinkind-Baby-Stadion. Ja, aus diesem Podcast kann an diesem Punkt noch alles werden. Das ist sehr formbar. Es gibt eine gewisse genetische, ja, Vorprägung. Das bin ich. Ich werde den weiterhin machen. Aber die Umwelteinflüsse, ja, diese spannenden Umwelteinflüsse, da geht noch einiges. Deswegen, ey, wenn ihr irgendwelche Probleme des Lebens habt oder irgendwelche Fragen interessant findet, dass ich irgendwie mein funny Brain darauf anwende oder irgendwas anderes, keine Ahnung, schickt mir was. Bitte schreibt mir. Ab irgendeinem Punkt ist einfach nur ein Typ, der so, hey, könnt ihr mir mal bitte was schreiben? Was macht ihr demnächst? Einfach so. Die Hörer fragen, ja, und was macht ihr nächstes Wochenende? Schreibt mir das mal. Ja, Mann. Ey, mir macht's echt Spaß. Und yes, ihr hört mich bald wieder. Ich poste das, ich denke, heute noch in unser kleines Geheimnis rein. Cool. Bis bald und ciao.